sage immer, der Sport, der gemacht wird, ist der beste Sport. Ja, der, den ich mir nur vornehme und nicht mache, bringt nichts.
Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirkti.
Herzlich willkommen, liebe Tanja. Es freut mich sehr, dass du heute da bist. Ich habe die Tanja Grodel bei mir. Und die Tanja ist wirklich eine der ersten, die bei uns eine Sporttage gemacht hat, was wir damals ja noch nicht Retreat und so weiter genannt haben, was jetzt alles dann gekommen ist. Du warst wirklich die erste, die bei uns extern reingekommen ist und einen Sport-Retreat gemacht hat. Wir erzählen jetzt gleich, wer. Und deshalb freue ich mich ganz, ganz fest, dass du heute da bist und ich starte da wieder Retreat mit dir. Und herzlich willkommen, liebe Tanja.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und da freue ich mich ja schon viele Jahre und immer wieder aufs Neue, weil das hier einfach ein wunderbarer Platz ist. Also nicht nur die Umgebung und das Hotel, sondern natürlich auch diese lieben Menschen, die hier sind. Du natürlich und mit deinem Team. Aber das Team lebt ja über dich sozusagen und über deinen Mann.
Danke. Also Tanja, vielleicht erzählst du ganz kurz für die, die dich jetzt nicht kennen, was wahrscheinlich ein bisschen ist. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an? Woher kommst du?
Also original komme ich aus der Nähe von Nürnberg, aus einer ganz kleinen Stadt. Aber ich wusste schon sehr früh, dass es mich eigentlich woanders hinziehen wird. Und ich habe eine sehr unterschiedliche Karriere gemacht. Ich habe angefangen als Bankkauffrau. Ich dachte zuerst mal, BWL wäre vielleicht was für mich. Habe festgestellt, das ist gar nichts für mich. Und meine Sportleidenschaft hat mich da eigentlich dann hingebracht, wo ich dann letztendlich auch gelandet bin. Das heißt also, für mich war es schon immer essentiell wichtig, dass ich Menschen motivieren kann, wie sie ihren Weg finden zu einem gesunden, aber auch eben zu einem sportlichen Lebensstil. Und ich habe angefangen mit Jane Fonda. Das war schon ziemlich lange her. Und ich fand sie damals wahnsinnig begeisternd, da sie noch so, ja, sie hat da was ganz Neues etabliert mit Musik und Bewegung und Fitness. Und es war für mich wirklich so das Nonplusultra. Und das war mein Einstieg damals. Und ich habe danach angefangen, alle Dinge, die damit zu tun haben, für mich dann auch als Ausbildung mitzumachen. Also sprich Pilates, das war dann meine Leidenschaft, ist es auch nach wie vor, weil das eine schöne Basis ist. Habe dann in den USA sehr viele Ausbildungen gemacht, auch was punkto Ernährung betrifft, eine Heilpraktiker-Ausbildung. Also wirklich so ein, ich sag mal, ein Gesamtkonzept. Und vor 13 Jahren habe ich mit meiner Studiopartnerin Anja zusammen Studio 12 eröffnet in München. Und seitdem sind wir als Studio und auch als Ausbilder in der Hinsicht ganz viel unterwegs.
Ja, ihr seid wirklich mega und auch mega bekannt. Und ihr habt ja wirklich, oder du hast ja wirklich auch viele Anhänger, die man vielleicht auch in der Welt der Schauspieler kennt, die ihr da begleitet. Und das ist schon ein Wahnsinn, weil die suchen sich natürlich die aus, die ihnen am schnellsten möglichst viel helfen können, oder?
Genau das. Und natürlich auch, die ihnen ja auch helfen, Konzepte umzusetzen. Zum Beispiel, was ich ja auch mit Barbara Becker mache, dass sie ist ja immer so ein Vorreiter für sportliche Dinge. Also, dass sie sagt, oh, sie möchte Dinge ausprobieren und entdecken und wie kann man es umsetzen und dass ich ihr bei der Umsetzung dann einfach helfe. Wie zum Beispiel jetzt auch unser letztes Buch, was wir gemacht haben, Strong and Healthy. Aber wir haben ja das erste schon vor 20 Jahren gemacht. Das war unsere allererste DVD für Pilates. Und das ist auch ein sehr schöner, langjähriger Geburtstag, den wir da haben. Und jedes Mal auch wieder neue Projekte, die sich daraus ja auch entwickeln. Oder jetzt zum Beispiel Christine Neubauer, mit der hatte ich auch Box-Pilates gemacht. Jetzt ist sie bei Let's Dance. Und ich freue mich dann auch so, weil sie ist die beste Teilnehmerin. Sie ist die älteste, aber sie ist die beste Teilnehmerin. Mhm. Also es bringt was.
Es bringt was. Vielleicht ganz kurz, woher, du hast dir ein paar Mal verändert und du hast einen sehr starken Antrieb. Mhm. Woher hast du das? Wie geht das? Was ist dein Tipp dafür, wenn du sagst, ich merke, ich bin jetzt an, jetzt muss es weitergehen? So kommst, also das kommt mir ein bisschen vor. Also du bist für mich so richtig wie, ja, du hast so viel Energie, du strahlst Energie aus. Wie geht es? Ist die immer da? Und wie kriegst du die wieder, wenn sie nicht da wäre, auf die Spur?
Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Typthema, also dass man natürlich jemand ist, der von Haus aus bisschen extrovertierter, sehr viel Energie hat, der das auch gerne weitergibt. Also das, glaube ich, ist was ganz Grundsätzliches. Aber auch das Bestreben, dass man das ja gerne weitergeben möchte und sich in der Hinsicht auch weiterentwickeln möchte. Also ich finde es wichtig für mich persönlich, dass ich mir jedes Jahr überlege, dass ich für mich so ein Update mache, was kann ich, also wo stehe ich im Moment, was könnte ich noch dazu geben, wo sind vielleicht Bereiche, die ich denke, oh, das wäre super noch dazu zu nehmen, passt vielleicht gut dazu, ändert sich vielleicht auch im Laufe des Lebens, dass man natürlich sagt, das, was ich mit 25 gemacht habe, ist nach wie vor gültig, aber es ist vielleicht jetzt mit 56 nicht mehr die Priorität. Und das muss man, glaube ich, so für sich jedes Jahr aufs Neue wieder wiederholen. Und die andere Frage, wie ich mich motiviere, ich muss mich für den Sport nicht so stark motivieren. Das ist natürlich mein Vorteil. Aber ich habe genau wie jeder andere, ich habe Tage, wo ich mir denke, wenn der Wecker klingelt, und der klingelt bei mir um 6:30, weil ich um 6:30 meinen ersten Sporttermin mit jemandem habe, wo ich mir denke, ja Gott, jetzt wäre es schon schön, noch ein bisschen liegen zu bleiben. Aber ich weiß genau, wie ich mich danach fühle. Und ich weiß auch, wie sich mein Teilnehmer danach fühlt. Und das ist das Größte an Motivation. Mhm.
Was, vielleicht, dass wir mal kurz gehen. Was heißt für dich jetzt, heute, mit, wie du gesagt hast, mit 56 und du schaust wirklich wunderschön aus.
Oh, danke.
Wirklich, und du strahlst also. Du hast so jugendliche Ausstrahlung, wirklich. Was bedeutet für dich heute Gesundheit? Mhm. Und was ist, wenn man jetzt, was würdest du empfehlen oder was machst du? Egal, ich weiß nicht, ob das gleich ist. Fühlst du das Gleiche, was du auch tust? aber was würdest du empfehlen und was heißt für dich heute Gesundheit?
Ich denke, dass in jungen Jahren die Eitelkeit oder auch das von außen sehr viel wichtiger ist. Also wie nehmen mich andere wahr? Welchem Schönheitsideal möchte ich entsprechen? Also ich kann mich an prägnante Dinge erinnern, zum Beispiel, dass meine Großmutter, als ich jünger war, ich bin ja athletisch, also ich habe natürlich Muskulatur, hatte ich auch schon als Jugendliche, und die mal zu mir irgendwann sagte, oh, du hast aber ganz schön kräftige Beine, ja. Und das bleibt mir, also man merkt ja, das blieb mir wirklich im Kopf, das fand ich damals so ganz verletzend auch, ja. Und heutzutage ist es aber so, dass ich das eigentlich wie ein Kompliment sehe, weil ich jetzt das Schlimmste finde, wenn ich Damen sehe, die vielleicht noch ein bisschen älter sind als ich, aber die keine Muskulatur mehr an den Beinen haben. Also so ändert sich die gesamte Sicht. Man hat mit Sicherheit auch noch jetzt Eitelkeit, logischerweise. Und das gestehe ich jedem zu, es ist bei mir genauso. Aber man hat vielleicht auch schon seine Eltern oder bei anderen Freunden die Eltern gesehen oder auch im Freundeskreis, wie die langsam körperlich dann in zunehmendem Alter Schwierigkeiten bekommen. Und da kommt dann schon auch der Gedanke auf, wie möchte ich denn in 20 Jahren sein? Da geht's mir dann vielleicht nicht so sehr, ob meine Beine schlank sind, sondern da geht's mir dann darum, schaffen es meine Beine, dass ich die Treppe easy hochkomme? Kann ich alleine alles machen? Ja, kann ich wirklich sagen, ich bin immer noch in der Lage, den Berg hier hochzugehen? Also das hat sich, finde ich, sehr, sehr stark geändert. Und würde ich dasselbe machen, was ich meinen Teilnehmern empfehle? Ja, ich bin für mich natürlich jetzt beim Training, bin ich zu mir logischerweise, ich nehme vielleicht mehr Gewicht. Ich habe natürlich für mich ein anderes Niveau, was ich im Training erreichen möchte. Aber der Grundsatz bleibt gleich. Also der Grundsatz ist definitiv gleich. Und das unterscheidet sich eben zu dem, was es in jungen Jahren ist. Das Training muss sich ändern und natürlich auch die Ernährung.
Mhm. Fangen wir beim Training an, oder? Das mit den Muskeln ist ja wird jetzt immer mehr Thema. Man hört es, du hast es schon vor 20 Jahren wirklich auch gesagt und es war dir immer auch wichtig und du hast gewusst, es ist so, dass man sich da um die Muskeln kümmern muss, weil die werden weniger.
Ja.
Erklär vielleicht ganz kurz für alle, die sich da nicht befasst haben damit, was das bedeutet, wenn, ja, was ist ein Muskel vielleicht überhaupt? Was bedeutet das für den Muskel und was passiert über die Jahre?
Also Muskulatur wird irgendwann, baut sich ja, wenn sie nicht entsprechend gefördert und gefordert wird, baut sie sich ab. Das passiert ungefähr, nachdem wir 30 Jahre alt sind. Und wir können, das ist nicht ganz 1% pro Jahr, so ein bisschen weniger, was wir an Muskulatur verlieren. Also wenn wir das dann mal hochrechnen, dann haben wir mit 60 schon, wenn wir nicht eben trainieren, haben wir schon ganz schön viel an Muskulatur verloren. Und ich glaube, es ist für viele nicht so ganz verständlich, weil sie manchmal noch dasselbe Gewicht haben. Das heißt, die stellen sich auf die Waage und freuen sich dran, dass sie immer noch so viel wiegen wie vielleicht vor 20 Jahren. Aber die Körperzusammensetzung hat sich geändert. Und deswegen bin ich auch kein Freund von Gewichtskontrolle per se oder auch von einem BMI, weil das keine Aussage hat über die Zusammensetzung. Ja, also das ist das eine. Und wenn ich sage, okay, dann habe ich halt jetzt ein bisschen weniger Muskeln, ist ja nicht so schlimm, Hauptsache ich sehe noch immer genau so aus. Das hat ja zum einen natürlich orthopädische Eigenschaften, aber auch metabolische Eigenschaften. Also orthopädisch, glaube ich, ist immer noch am leichtesten. Ich kann irgendwann einfach nicht mehr easy aus dem Sessel aufstehen. Ich kriege meine Sachen nicht mehr getragen. Ich komme nicht mehr gut aus dem Auto. Und dieser Muskelschwund, der Sarkopenie genannt, das ist wirklich ein Riesenthema. Also das unterschätzt man. Man nimmt es eben nicht gleich wahr, das ist so ein bisschen schleichend, aber das ist ein Riesenthema im Alter. Was man dann vielleicht so ein bisschen mehr merkt, sind dann so Stoffwechselthemen. Das ist dann so, dass die Leute zu uns kommen und sagen, also jetzt ich wiege das Gleiche, ich esse das Gleiche und irgendwie funktioniert das mit dem Stoffwechsel nicht mehr so. Ich habe hier so einen Bauch vorne, den hatte ich früher nicht oder ich merke, ich nehme zu. Das ist ein Thema, ja. Und die sagen immer, der Stoffwechsel wird schlechter, weil du älter wirst. Aber das stimmt ja so nicht. Der Stoffwechsel wird schlechter, weil du weniger Muskulatur hast. Und das ist ein Trainingszustand. Also das heißt, die Muskulatur, in der habe ich so kleine Fabriken, die heißen Mitochondrien. Und da wird meine Energie bereitgestellt. Die haben ganz viele andere Eigenschaften auch noch. Die senden auch Botenstoffe. Und wenn ich die natürlich nie trainiere, dann werden die immer weniger und arbeiten immer schlechter. Das ist ganz einfach. Und das ist der Grund, warum dann eben zum Beispiel, wenn ich das Gleiche esse, das aber nicht mehr so gut verwertet wird. Also es ist ein rein muskuläres Thema. Ja, das finde ich wichtig zu wissen. Und als Frau finde ich es noch wichtig zu wissen, dass Osteoporose die nächste Folge sein wird. Wir haben wahnsinnig viele Osteoporose-Fälle in Deutschland. Also du kannst davon ausgehen, dass von den über 60-jährigen Frauen ungefähr jeder siebte bis achte an Osteoporose leidet, was vielleicht aber nicht weiß. Wir machen in Deutschland keine standardisierten Tests. Man kann es machen, man kann einen DEXA-Scan oder so machen, ist aber nicht in unseren Leistungen standardmäßig mit drin. Es wird dann gemacht, wenn jemand fällt und einen Bruch zum Beispiel hat. Und dann ist es ja aber schon oft fortgeschritten. Also die Osteoporose ist einer der Faktoren, die davon entsteht, dass ich eben zu wenig Muskulatur habe. Und das andere Stoffwechselthema ist, und das haben wir auch inzwischen als Riesenproblem, wir haben es geschafft, dass wir unsere Lebensspanne ja sehr lange erweitern. Das heißt, wir sind vor 100 Jahren, als Frauen hatten wir ein circa Alter von 39 Jahren als Lebenserwartung, ja. Und jetzt sind wir bei 79, aber nicht die Gesundheitsspanne. Also das heißt, die Gesundheitsspanne ist dann zwischen 59 bis 79, da sind sehr große Einschränkungen da und vor allen Dingen auch in der Form von Demenz und in Alzheimer. Und das ist ein Riesenthema. Man hat festgestellt, dass die meisten, die Demenz oder Alzheimer haben, einen Faktor alle gemeinsam haben und das ist ein prädiabetischer Zustand des Körpers. Also das heißt, dass die Verwertung, die Glukoseverwertung und auch die Sensitivität für Insulin nicht mehr so ist, wie sie mal war. Das ist einfach zu wenig Muskulatur.
Warum wird erst jetzt über das gesprochen? Also jetzt außer in deiner Welt wahrscheinlich oder bei bestimmten Experten. Mhm. Aber man hört es noch so. Also man hört es ja wirklich auch jetzt noch nicht so viel. Warum? Was meinst du, ist da der Grund?
Es dauert ja auch immer ein bisschen. Also zuerst war ja, das erste Ziel war ja medikamentös, ein langes Leben zu ermöglichen. Und dann hat man eigentlich erst, sag ich mal, in den anderen Generationen festgestellt, ja, wir leben länger, aber wie viele Krankheitsfälle haben wir? Wie viele sind gar nicht mehr qualitativ in der Lage, ihr Leben selbstständig zu führen? Und die Forschung, das dauert natürlich alles. Also wenn wir uns erinnern, das gab doch eine Zeit lang diesen Fettfrei-Hype, also dass alles, was gegessen werden so sollte, fettfrei. Ja, genau. Und bis man irgendwann gemerkt hat, nee, das stimmt nicht. Aber das dauert ja, bis du Studien hast, bis du die Daten hast, bis sie ausgewertet werden. Und dann sage ich jetzt mal so ein bisschen, ja, revolutionär. Manche Dinge sind jetzt auch nicht so interessant, eine Studie dazu zu machen. Eine Studie muss ja auch immer gesponsert werden. Mm. Und wer verdient dann dabei? Ja, also ist natürlich auch immer eine Frage. Wenn ich ein Medikament publizieren möchte, habe ich natürlich ein sehr großes Interesse von bestimmten Firmen. Das habe ich jetzt vielleicht bei dem Thema natürlich nicht.
Mm-hmm. Ich meine, bei uns Frauen gibt es ja sowieso viel weniger Studien, weil wir uns natürlich im Leben so oft verändern. Unser Körper sich verändert durch verschiedene Phasen, wo wir durchgehen, je nach Alter. Und das ist sowieso ein Riesenthema, denke ich, oder?
Vor allen Dingen die ganzen Medikamente, die wurden ja alle immer an Männern probiert. Also ich finde, mein Beispiel, was ich immer sage, wo es mir wirklich klar wurde, war bei einer Darmspiegelung, als ich an der Theke beim Arzt stand und dann gab der mir diesen Behälter oder diese Lösung, die man dann nehmen muss, davor. Und da stand neben mir ein Mann, der war ungefähr, naja, der war wahrscheinlich doppelt so schwer wie ich, 2 Meter groß, auch mindestens doppelt so schwer, genau die gleiche Menge bekommen. Mhm. Da denke ich mir, das kann ja nicht stimmen. Das kann nicht stimmen, weil da wird mir jetzt keiner sagen, der hat genau die gleiche Menge, ist korrekt, wenn er durch den Darm laufen lässt, wie wenn ich sie durch den Darm laufen lasse. Mhm. Also da werden Standards gemacht und diese Standards werden halt ausgegeben, aber da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so stimmt.
Mhm. Danke fürs Teilen, das ist super wertvoll. Ah, davor das mit den Muskeln. Wenn wir jetzt gleich reingehen, was können wir tun? Was sollen wir tun? Mhm. Und was ist ein gutes Minimum?
Genau. Ich sage auch immer, man muss ja immer was machen, wo man sagt, damit kann man gut leben. Ja, es gibt natürlich Leute, wie es mich oder auch andere, die sind einfach im Sport gerne dabei. Das ist für die überhaupt kein Thema. Und ich verstehe aber auch, dass es anderen Menschen wahnsinnig schwer fällt. Also deswegen Minimum, was man machen sollte, dass man sagt, jeden Tag ungefähr so 12 Minuten sich zu trainieren. Ja, also zusätzlich natürlich Bewegung im Alltag, ich sag mal spazieren gehen oder Dinge zu Fuß zu erledigen, aber 12 Minuten Muskeltraining, das wäre ein Minimum. Und da finde ich, wenn ich mir das überlege, 12 Minuten, das kann ich irgendwie unterbringen, da kann keiner sagen, hat keine Zeit. Und auch wenn es mir keinen Spaß macht, ja, das ist halt so wie Zähneputzen, wie andere Dinge, die kriege ich in 12 Minuten erledigt. Also das ist das Minimum.
Mhm. Und was wäre ein guter Standard, wo du sagst, kommt's Mädels, seid so gut, macht
jetzt
das.
Jetzt ziehen wir es durch.
Weil ihr werdet es mir dann, wenn ihr 80 seid, wenn wir da hocken und ihn sehen, werdet es mir das danken, dass ihr das macht.
Also das Schöne ist, ich habe über 80-jährige Damen und Herren, mit denen ich schon wirklich seit über 30 Jahren trainiere. Und da möchte ich jetzt meine Lanze brechen für die, weil eine der Damen, die hat zum Beispiel den Kilimandscharo vor einigen Jahren noch bestiegen. Und die hat erst mit über 40 angefangen zu trainieren, weil sie aufgehört hat zu rauchen und sich dachte, nee, sie möchte ja nicht zunehmen und jetzt fängt sie mit dem Sport an. Also man sieht, man kann irgendwann anfangen, ist überhaupt kein Thema. Also wenn ich sage Perfektion, dann hätte ich gerne, dass diejenige,
man sollte deine Augen jetzt hoffentlich sehen,
3-mal die Woche Kraft trainiert. Das wäre gut, also 2 bis 3 Mal. Das muss auch nicht super lang sein. Also ich finde, da kann man sagen, da schafft man wirklich so in 20, 30 Minuten, kann man wirklich intensiv trainieren und schafft da ganz gut. Dann sollte sie 2 Einheiten haben, wo sie eher Herz-Kreislauf macht. Einmal eine Einheit davon, wo sie, sag ich mal, etwas macht. Das muss nicht Joggen sein. Ne? Ich kann auch Radfahren gehen, ich kann Bergtouren gehen, ich kann schwimmen gehen, wo man sagt, das hat eine Frequenz, wo ich mich noch unterhalten kann. Aber wo es mir schon ein bisschen anstrengend ist. Und dann hätte ich gerne ein Intervall. Und ein Intervall, das auch springt. Das ist für uns Frauen wichtig und das mögen die Frauen nicht so gerne. Deswegen mache ich das dann zum Beispiel, wenn ich Einzeltermine mit jemandem habe, baue ich das dann immer ein und sage, okay, wir machen immer nur so 20 Sekunden verschiedene Arten von Sprünge. Also da reicht's, wenn man sagt, man macht 20 Sekunden und das macht man vielleicht so 5, 6 Runden und dazwischen immer wieder was angenehm ist.
Das heißt Sprünge von unten rauf oder auf ein
alles Mögliche, auf was, also ob die noch besser wäre, natürlich, ich springe auf etwas drauf und von etwas drunter. Damit würde ich jetzt nicht einsteigen, da ist einfach das Verletzungsrisiko hoch am Anfang, aber einfach mal, man kann Seil springen, man kann auch einfach auf so ein Polster auf und ab springen, Hampelmann springen, Seitsprünge, so wie früher bei der Skigymnastik, wie man vielleicht sich noch erinnert, aber wir brauchen die Sprünge als Impuls auch für unsere Knochen. Da sind wir wieder beim Thema Osteoporose, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das andere, warum ich diese Intervalle haben möchte, wenn ich sehr lange viele, oder fangen wir andersrum an. Wenn ich viele Frauen habe in meiner Altersklasse, die hatten ja alle mal so ein bisschen auferlegt bekommen, eben sie sollen schlank sein, sie sollen eher ein bisschen graziler sein, sie möchten jetzt nicht zu athletisch aussehen. Das hat man ja so ganz fest, dieses Schönheitsideal. Also sind alle immer zum Pilates, zum Yoga und zum Joggen gegangen. Da ist nichts falsch dran per se. Aber es baut halt keine Muskeln auf, außer ich habe immer was dazu. Also ich habe zum Beispiel beim Pilates Gewichte oder Widerstandsbänder. Und dieses lange Joggen oder diese lange Ausdauereinheiten, die haben irgendwann eher den Effekt, dass sie mir zu viel Cortisol im Körper, also zu viel Stress produzieren. Und das ist dann kontraproduktiv. Vor allen Dingen, wenn ich Perimeno- oder Menopause habe. Und deswegen einmal die Woche ist fein. Und die zweite Einheit sollte eben diese Intervalle beinhalten. Da habe ich eine Belastung, die 20, 30 Sekunden so hoch ist, dass ich wirklich denke, oh, ich würde es jetzt keine 10 Sekunden länger schaffen. Ich habe wirklich alles gegeben. Und dann habe ich aber auch wieder 2, 3 Minuten, wo ich moderat mich weiter bewege. Und da passiert auf hormoneller Ebene einfach was anderes. Also zweimal die Woche Kraft. Zweimal die Woche diese Cardio mit dem Intervall zusammen. Also ungefähr so 5 Tage. Und dann vielleicht noch mal einen Tag, wo ich sage, da mache ich was wie Yoga, Mobilität, irgendwie was, was mich eher so ein bisschen runterbringt. Wäre die perfekte Variante.
Ja, perfekt. Tageszeitenmäßig für unsere Frauen, ist da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist auch deine Erfahrung, wo du sagst, das, zu dieser Tageszeit wäre das optimal?
Meistens ist früh gut, weil wenn ich es nicht in der Früh geschafft habe, schaffe ich es oft abends schlecht. Also ich habe manche Frauen, die machen abends ihren Sport. Da hast du dann nur das Problem, wenn es sehr spät ist und du danach noch isst und dann noch genug Zeit brauchst, bis du schläfst, wird's halt knapp. Deswegen morgens ist super. Es hat auch den Vorteil, wenn ich aufstehe, ich bin vielleicht im besten Falle sogar draußen zum Sport, habe ich natürlich Licht über die Netzhaut. Das hat eine sehr schöne Wirkung auch auf meinem Rhythmus, auf meinen Biorhythmus, dass mein Körper weiß, jetzt ist wach werden, jetzt kann der Cortisolspiegel richtig hoch sein, damit abends dann genug wieder nach unten gehen kann und ich auch gut schlafen kann. Aber ich habe auch welche, die kommen gerne mittags, weil sie sagen, sie sind nicht der Typ in der Früh, aber sie machen das gerne mittags. Und deswegen ist so, was bin ich für ein Typ? Also wie kriege ich es am besten unter? Ich sage immer, der Sport, der gemacht wird, ist der beste Sport. Ja, der, den ich mir nur vornehme und nicht mache, bringt nichts.
Weil du zuerst von der Ernährung schon gehört hast. Vielleicht gehen wir zu die Strategie der Ernährung. Gibt es da eine Strategie der Ernährung für die?
Ja.
Und was dürfen wir tun? Was sollen wir tun? Was soll man auf keinen Fall tun?
Also nicht stressen lassen ist schon mal das eine. Okay. Bei der Ernährung, was mir wichtig ist, dass wir dazu übergehen, dass wir Mahlzeiten haben. Das hat sich ja oft verloren. Bei vielen ist es so, die haben dann zu wenig Zeit, um sich Mahlzeiten zu gönnen und essen dann so ein bisschen was, dann wieder ein bisschen was, dann wieder ein bisschen was und haben eigentlich so 6, 7, 8 Punkte am Tag, wo sie immer wieder was essen, aber natürlich auch wieder schnell Hunger bekommen, weil es ja nie genug war. Und jedes Mal der Blutzucker ja auch wieder ansteigt. Das heißt, ich möchte ja eben nicht so ein Prädiabetes mir ranzüchten. Also brauche ich Pausen und ich brauche Mahlzeiten. Also wenn ich sage, ich habe zum Beispiel früh, Mittag, Abend und ich hätte im besten Falle so 5 Stunden Pause dazwischen, wäre super. Dann brauche ich vielleicht noch einen Snack, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt noch mal irgendwie eine Kleinigkeit essen, weil ich zum Beispiel meinen Sport da mache, einen Snack. Das wäre perfekt. Und dazwischen nichts. Also auch kein Cappuccino und auch keine Apfelschorle, sondern Wasser, schwarzer Kaffee, Tee, das geht alles. Aber wirklich diese Verdauungspausen haben, damit erreichen wir schon viel. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist Protein. Das haben wir
jetzt
schon alle gehört.
Aber was haltest du von, was ist mit dem Fasten, mit diesen Faschenthemen? Also diese,
intermittierendes Fasten.
So, genau, so heißt das. Danke. Ja. Was haltest du? Manche sagen, das ist gut, manche sagen, das ist nicht so gut, weil den Körper das irgendwie stresst.
Mhm,
was
genau. sagst du da? Also das ist beides, das ist beides richtig. Also ich muss es so machen, dass es mich nicht in einen Stresszustand kommen lässt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse abends um 19 Uhr und ich würde dann am nächsten Tag wieder um 12 essen, ja, dann wäre das grundsätzlich okay für den Körper. Der hält es easy aus. Wenn ich aber wahnsinnigen Stress schon habe, sei es jetzt durch Lebensumstände, durch hormonelle Umstellung, dann würde ich es nicht empfehlen. Dann würde ich sagen, nee, dann machst du dir lieber morgens um 7 nach 12 Stunden ein Frühstück, was nicht den Blutzuckerspiegel nach oben schiebt, sondern machst du dir ein Rührei, ja, machst du vielleicht noch ein Ministück nur von einem Brot dazu, isst vielleicht noch ein bisschen Avocado oder was dazu, aber dass du das Gefühl hast, dein System ist entstresst, ja, weil sonst ist es kontraproduktiv. Oder auch, wo es auch kontraproduktiv ist, wenn ich sage, ich habe ein intensives Training am Morgen und ich würde nüchtern als Frau, die vielleicht nicht mehr ganz jung ist, reingehen, kann auch eher kontraproduktiv sein. Und deswegen empfehlen wir auch in unseren ganzen Strategien, dass man da eine Kleinigkeit an Eiweiß hat, minimal Kohlenhydrate, damit es gut aufgenommen wird. Aber das hat auch was mit dem Gehirn zu tun. Also dass ein bestimmtes Gehirnareal realisiert, dass es eben nicht in Stress kommt. Und dann habe ich mehr Leistung. Und das, was ich auch trainiere, hat auch wirklich besseren Effekt. Also deswegen, jein. Ich mache intermittierendes Fasten, wenn ich sage, ich habe in der Früh zum Beispiel irgendwas, was eher dezent ist, was Yoga, Pilates, da brauche ich vorher nichts essen. Mhm. Ja, aber wenn ich jetzt eine Intervallstunde habe, dann ich esse dann nichts und ich mache mir meinen Kaffee, meinen Proteinpulver mit rein, schütte einen kleinen Schluck Milch mit rein und das ist für mich mein Fueling, ja, das reicht mir dann.
Eiweiß habe ich jetzt auch schon unterbrochen.
Genau.
Was wollte ich mal dazu sagen?
Eiweiß ist super wichtig und da sind wir Frauen oft nicht gut genug. Die Männer essen ja per se mehr Fleisch, also die essen ja gerne nochmal 300 Gramm Steak. Da sind wir ja mal dabei, viele Frauen, also es gibt auch mehr Frauen, die vegetarisch leben oder eben zumindest fleischlos leben. Und wenn wir uns das mal kurz überlegen, wofür wir Eiweiß brauchen, also das besteht ja aus Aminosäuren und Aminosäuren brauchen wir ja essentielle, also das heißt diejenigen, die der Körper nicht herstellt. Und das Immunsystem zum Beispiel braucht Aminosäuren. Ja? Also das ist ja nicht nur die Muskulatur, auch die Bildung für den Knochen, das braucht ja alles auch Aminosäuren. Ja? Und auch die Regeneration. Also deswegen ist die Zufuhr von Protein einfach super wichtig. Und wenn wir uns mal überlegen, also man sagt mal, okay, die Frau wiegt vielleicht 70 Kilo, 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht sind 100 Gramm Eiweiß. Okay, dann überlegst du dir 3 Mahlzeiten, ja, knapp über 30 Gramm. Na, sagen wir, die letzte sagt mir, aber ich esse doch auch mal ein Ei zum Frühstück. Ja, das hat 7 Gramm. Also das geht fast nicht, ohne dass man sich's mal dokumentiert. Ja, wir sind meistens zu wenig. Und wenn man bei einem vegetarischen Ernährung schaut, da wird's wirklich schwierig, dass man das hinbekommt. Also für mich war die Eiweißzufuhr auf jeden Fall ein Gamechanger. Und auch für all die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, eben auch im Punkto Osteoporose, aber auch substanziell auch was an der Zusammensetzung des Körpers zu ändern. Ja, es wird auch nicht mehr so gut aufgenommen, wenn der Östrogenspiegel nach unten geht. Also da gibt es ja viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Deswegen ist da wirklich so meine Mantra, nehmt euch mehr Eiweiß einfach auf. Das ist ja hier immer so schön, weil hier hat man ja alles.
Eiweiß vielleicht für alle, die das jetzt nicht wissen, mhm. wo ist Eiweiß drinnen und wie kann man mhm. Eiweiß aufnehmen?
Also die proteinreichsten Quellen sind einfach Fleisch und Fisch. Also wenn wir so 100 Gramm Fisch, ungefähr hat 25 Gramm Eiweiß. Also wenn wir so ein Fisch sich macht, hat man ja meistens 200 Gramm bestimmt, habe ich dann in der Mahlzeit 50 Gramm. Bei so Hähnchen und so ist es ein bisschen weniger, aber auch noch ähnlich. Und dann geht es schon stark nach unten. Mhm. Parmesan hat noch relativ viel. Mhm. natürlich Milchprodukte haben Eiweiß, aber das wird dann schon weniger. Mhm. Hülsenfrüchte, da bist du dann auch eher so bei 9 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Und da hast du natürlich bei den Hülsenfrüchten sehr viel auch Volumen. Und Hülsenfrüchte haben so ein bisschen auch für den Darm eine negative Wirkung. Also
das ist
deswegen,
eine Aufgabe, oder?
Das ist eine Aufgabe, ja. Also mhm. deswegen sind wir da so, dass wir sagen, die Hülsenfrüchte innerhalb der Wochen und Pläne nicht zu viel. Mhm. Ja, Eier sind eine gute Quelle, aber eben so 7 Gramm. Hüttenkäse, Quark kann ich machen. Mhm. Hat natürlich auch, muss man auch mal bedenken, nicht für alle sind Kuhmilchprodukte geeignet. Mhm. Es ist nicht leicht, das wirklich hinzubekommen. Wir machen für die Ernährungspläne zum Beispiel, nehmen wir teilweise für die so Pancakes Mandelmehl, mhm. entöltes Mandelmehl. Das mhm. hat 43 Gramm Eiweiß pro mhm. 100 Gramm mhm. und eben ist glutenfrei und eben kein Getreidesachen drin. Mhm. Also man muss dann so ein bisschen auch die Rezepte entsprechend anpassen.
Mhm. Danke, das ist super interessant, alles volle. Du hast zuerst von den Pausen Essenspausen mhm. gesagt. Vielleicht gibt es Sportpausen, die man machen muss? Oder sagst du, na, Katharina, es gibt keine Regeneration, das ist man braucht es nicht. Oder
doch,
braucht man das?
Weil
was ist mit dieser Regeneration?
Wenn du vorher nochmal überlegst, was ich gesagt habe, der perfekte Lauf wäre dreimal die Woche Kraft, dann mhm. einmal so eine Basis-Cardio, dann eine Intervall und dann einmal eine Yoga-Mobility. Und dann hätte ich ja Tag 7 frei.
Danke, Tanja.
Also anders gesagt, sehr wirklich ganz intensive Trainingseinheiten. Also wenn ich hart trainiere, also wenn ich mit jemandem jetzt, sage ich mal, Klimmzüge übe und wirklich Kniebeugen mit viel Gewicht, ja, da kannst du bis zu 72 Stunden Regenerationszeit haben. Aber wenn du jetzt sagst, du machst was so ein Basis-Ausdauertraining ist, dann bist du innerhalb von 24 Stunden wieder erholt. Also was nicht so gut ist eben am Abend und dann wieder morgens, das merke ich bei mir selber. Also wenn ich zum Beispiel unterrichte und ich habe dann abends einen Kurs, das habe ich normal nicht so, weil ich bin ja eher morgens immer zugange. Aber ich vertrete natürlich auch mal für Kollegen und dann am nächsten Früh wieder, dann merke ich, okay, meine Beine sind noch ziemlich lahm. Mhm. Also das merkt man. Also wie gesagt, 24 Stunden sollten sein. Wenn du hier die Bergtour bis ganz hoch machst, brauchst du ein bisschen länger. Mhm. Je nachdem, wie
das
viel
Gott schenkt. Das ist so mega. Also ehrlich, ich bewundere dich das so. Aber du hast so eine tolle Energie. Und die Energie, hast du gesagt, war immer schon da. Aber es kommt natürlich die Kraft, die du machst, du tust total ausstrahlen. Also es ist wirklich
das ist
mega.
Schön.
Es ist so, also das ist so eine Kraft, aber so positiv und so lebensbejahend, was ja nicht immer so einfach ist, aber du hast das volle. Also wirklich, Kompliment.
Danke, danke. Weißt du, aber was der Vorteil ist, ich hatte mir heute, als ich hergefahren bin, also ich höre mir gerne so von so ein paar amerikanischen Wissenschaftlern die Sachen immer an. Und ich beschäftige mich auch sehr viel damit, wie Sport und Training sich auch aufs Gehirn auswirken. Also eben nicht nur die metabolische Seite, sondern für mich ist schon auch so der neurologische Aspekt wichtig. Weil eben, wenn man so sieht, Demenz und so ist ein Riesenthema, aber auch zum Beispiel Depression oder vor allen Dingen eben seit Corona, wie viel psychische Einschränkungen, Erkrankungen das es gibt. Und da finde ich wahnsinnig spannend, was das wirklich an Gehirnstrukturen ändern kann. Und ich glaube eben, wenn man sich dann mal überwunden hat, das ein paar Wochen zu machen, dann kostet das nicht mehr so viel Überwindung, weil sich ja dann auch was im Gehirn geändert hat und es dann auch viel leichter fällt. Und was ich persönlich immer toll finde, war, dass sie auch gemessen haben, zum Beispiel so ein kurzes Intervalltraining vor einer geistigen Leistung hat dann die geistige Leistung viel, viel größer gemacht. Also du hast dir die Sachen viel besser merken können. Und auch wenn du es danach machen würdest, also wenn du sagst, du hast was gelernt, du willst da was aufnehmen, machst kurz vorher, und da sprechen wir von 6 Minuten, wir sprechen nicht von langem Training, und auch danach, und dann ist das Ganze viel fester in deinem Gehirn verankert. Ja, das fand ich toll, was natürlich erschreckend ist wiederum, wenn das Gehirn nach 10 Tagen Sportpause, ändern sich die Strukturen. Mhm. Also da muss man es auch einfach so, ja, sich denken, okay, dranbleiben ist alles, egal ob man viel oder wenig macht, dranbleiben ist alles. Ja. Und Pause länger als 10 Tage halt in case of emergency only. Ne? Mhm.
Und was halt auch immer wieder ist, einfach wieder anfangen. Also ja. wieder anfangen, jeden Tag.
Ist natürlich, ja, ist natürlich, kostet Überwindung. Mhm. Ganz klar, man muss sich vielleicht auch selber so ein bisschen austricksen. Mhm. Also so, ich finde immer ganz schön, wenn man sagt, okay, ich möchte es gleich in der Früh machen. Ja, dann ist gut, ich habe mir schon meine Matte hingelegt, mhm. ich habe mir schon die Sportklamotte hingelegt, ich springe rein oder ich verabrede mich mit jemandem. Mhm. Der muss jetzt nicht mit mir zusammen trainieren, aber der schreibt dann vielleicht eine WhatsApp in der Früh und sagt, okay, bist du auch startklar. Mhm. Ja, also wir haben ja eine Workout-App, und es gibt mhm. einige, die verabreden sich dann einfach und sagen, sie machen dann zusammen dasselbe Video zu Hause, um dann so ein bisschen, ein kleines bisschen Druck ist ja manchmal ganz gut.
Voll, ja. Und das Community, das zusammen
genau.
zu machen. Gell?
Genau.
Hast du sonst noch irgendwelche Biohacks, wo du sagst, ja, das mache ich und das wäre vielleicht noch ganz super oder würde mhm. ich gerne noch teilen, wo du sagst, mal jetzt außerhalb von dem, wo wir jetzt schon geredet haben? Mhm.
Also was ich persönlich für mich gut finde, was ich auch allen empfehle, sind wirklich also Saunagänge. Und mir geht es bei der Sauna auch gar nicht darum, dass es jetzt nur so ein Wellnessgefühl ist. Das kann man natürlich auch als Wellnessgefühl machen, sondern da gibt es auch wunderbare Studien dazu, dass einfach das Gehirn dadurch eben sozusagen gelüftet oder wieder detoxed wird durch diese Sauna. Und das finde ich eine schöne Sache. Und für mich habe ich festgestellt, ich gehe in die Sauna, ich gehe danach auch gerne ins kalte Wasser. Ansonsten kostet es mich Überwindung, ins kalte Wasser zu gehen. Und dann fühle ich mich frisch. Und ich bin danach nicht, manche haben ja das Gefühl, sie gehen in die Sauna, danach müssen sie sich erstmal hinlegen. Mhm. Das habe ich dann gar nicht. Also wenn es heiß genug war, danach lange genug, von der Kühle her gut, ist das wunderbar und natürlich auch ein super Training fürs Immunsystem. Was ich ansonsten gut finde, ist einfach eine Bestandsaufnahme zu machen, also wirklich mal auch Werte zu nehmen, wie viel Vitamin D habe ich, Omega-3-Status aufzunehmen, Jod, Selen, also wirklich bestimmte Marker sich mal anschauen zu lassen und dann entsprechend auch zu supplementieren. Mhm. Also ich bin großer Fan von, ich weiß, das sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Manche sagen, gesunde Ernährung reicht. Ich sage nein, weil der Boden gibt es nicht mehr her, was er halt früher hergegeben hat. Und da haben wir einfach Defizite. Und ich hatte zum Beispiel Vitamin D, grauenvoller Wert. Und jetzt bin ich ja total viel draußen. Aber wirklich ein grauenvoller Wert. Mhm. Und es hat mich lange Zeit gekostet, bis ich den oben hatte. Und jetzt mache ich es auch regelmäßig. Und genauso Omega-3. Omega-3 ist ein Riesenthema, einfach aus dem Grund. Wir haben ja im Essen, in vielen an Fertiggerichten, haben wir wahnsinnig viel Sonnenblumenöl drin. Und das ist sozusagen der Counterpart, Omega-6. Und damit wird natürlich die Verhältnismäßigkeit so schlecht. Und vor allen Dingen für Vegetarier ein Thema, weil die essen natürlich gerne vielleicht auch mal so Aufstriche. Aber da ist überall so viel Sonnenblumenöl drin. Oder wenn du viel auswärts isst. Mhm. Deswegen, ich esse halt gerne. Nee, anders gesagt, ich esse schon gerne, wenn mir jemand das Essen macht, aber ich bin auch bereit zu sagen, ich koche, weil ich dann genau weiß, was für ein Öl in diesem Essen ist. Und das macht natürlich sehr, sehr viel aus. Mhm. Also testen lassen und dann auch entsprechend zu supplementieren, finde ich persönlich wahnsinnig wichtig.
Ja, das finde ich auch. Also das ist, und wie du sagst, Vitamin D, ich gehe auch fast jeden Tag raus und ich habe auch so einen Mangel gehabt, das war Wahnsinn. Das ist
unfassbar,
gell?
Ne?
Ja, das kannst du gar nicht glauben, ja. dass das geht, gell?
Ja.
Für das, wo wir alle wohnen. Also das ja. ist ja Aber das ist ja Wahnsinn.
Ja, und das ist ein Riesenthema. Und natürlich dann kommt das mit der Osteoporose noch mehr zum Tragen, wenn ich dann hormonell natürlich nach unten gehe und dann diesen
Vielleicht
Vitamin
hat das
D-Mangel
ja mit
hab.
Dem noch was zu tun, dass das alles zusammenkommen
ist. Klar, ja. Ja, das kommt natürlich noch mit dazu. Aber da kann man wirklich was dagegen tun und es ist nicht schwierig. Früher hat man so eine wöchentliche Vitamin-D-Dosierung bekommen. Mhm. Das wurde ja inzwischen geändert und man macht es dann lieber täglich in einer kleineren Dosierung. Aber das geht wunderbar. Also sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Was ist mit Magnesium?
Nehme ich auch, also brauche ich auch. Also es ist ja nicht nur für, sage ich mal, man denkt so an Muskelkrämpfe, aber auch das neurologische System hängt davon ab. Und viele, die ja relativ viel trainieren, die brauchen eigentlich so 500 Milligramm. Da gibt es inzwischen auch ganz schöne Produkte, die das Magnesium wie so ein Depot abgeben. Also dass nicht alles auf einmal kommt, weil dann verträgt man es oft mit dem Darm nicht so gut, sondern dann wird es so über die Stunden abgegeben und dann ist auch besser verträglich.
So 7 Salze oder so irgendwie heißt das, oder?
Ja, gibt es unterschiedliche, genau.
Ja, cool. Ja. Cool, cool, cool. Wo findet man die? Wann, wo kann man bei dir auf ein Retreat gehen? Wo bist du? Wo kann man anläuten?
Also man findet mich in München, grundlegend in München, mit unserem Studio 12. Und wenn man sagt, ja, ist aber schlecht, man wohnt nicht in München, dann kann man immer mit uns über unser Studio 12 Moves App trainieren. Das ist sozusagen unser virtuelles Studio. Da haben wir über 300 Trainings. Wir haben auch ein Coaching-Programm mit Ernährung und mit Training. Also wir haben in dieser App alles und eigentlich noch viel mehr, was wir sonst anbieten. Und wir sind natürlich jedes Jahr bei euch für ein Retreat. Und jetzt aktuell, wo wir hier sitzen, jetzt ist es März. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird. Also März bin ich eigentlich immer hier. Und unser nächstes Retreat wird im Oktober stattfinden. Und da geht es genau um diese Themen, die wir auch jetzt viel angesprochen haben. Das heißt Metabolic Transformation. Und da geht es genau darum, dass wir es schaffen, mit Sport, mit Ernährung wirklich unser Immunsystem, unseren Körper und unsere Gesundheit nochmal zu fördern.
Mega. Danja, es war so schön. Vielen, vielen Dank für das, was du uns alles gesagt hast und dass du es mit uns geteilt hast. Danke, dass du so lange zu uns kommst. Das ist auch so mega. Und wir freuen uns, dass ihr es heute zugekocht habt.
Ja, heute starten wir los mit unserem nächsten Retreat.
Ja, genau. Und wie ich gesagt habe, jeden Tag kann man anfangen.
Genau.
Und es ist jeden Tag ein guter Moment, um wieder anzufangen oder weiterzumachen. Wenn es euch gefallen hat, teilt es. Diese Folge, ich habe dir total super gefunden, Danja. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Für diesen ganzen tollen Blumenstrauß, den du uns heute geschenkt hast. Bis bald.
Bis bald. Danke dir.
Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen, ihr könnt euch von der Folge genauso viel mitnehmen wie wir. Und jetzt noch ganz kurz dranbleiben. Die Schwarz Family stellt sich vor.
Hallo. Mein Name ist Gabriel und ich darf mittlerweile seit über 10 Jahren im Alpenresort Schwarz arbeiten. Gemeinsam mit der Christiane und der Sabine arbeite ich dabei im Direktionsteam. Dabei versuchen wir, alle Abteilungsleiter, aber auch alle Gastgeberinnen aus allen Abteilungen zu unterstützen, aber auch zu helfen mit Weiterentwicklung für sich selbst. Den Lieblingsplatz kann ich leider nicht so leicht beantworten, weil ich eigentlich überall dort gerne bin, wo ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe und mit den Menschen gemeinsam etwas weiterentwickeln darf.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns bitte gerne auf Social Media. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, bitte schreibt einfach an podcast@schwarz.at, auch gerne für Themen. Und wir freuen uns immer über Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Eure Katharina.